Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Werbung Ende.
Also kaltes Wasser aus einer frischen Quelle bei einer Wanderung, das ist schöner als der beste Shampoos.
Michael Schmidt ist Diplom-Sozialpädagoge und leitet aktuell eine Autismusambulanz in Hannover. In seiner Freizeit ist er gerne zu Fuß unterwegs, am liebsten im Harz. Im letzten Sommer hat er sich aber eine längere Auszeit genommen und die Via Alpina vorgenommen. Von Triest an der Adria bis nach Oberstdorf im Allgäu. Einmal quer über die Alpen in 2 Monaten und auf über 800 Kilometern. Was er alles auf der Via Alpina erlebt und wie er sich darauf vorbereitet hat, darüber sprechen wir in dieser Folge. Aber auch, wie offen und herzlich die Italiener ihn vor allem im ersten und wenig bewanderten Teil mit offenen Armen aufgenommen und unterstützt haben. Es ist eine tolle Folge mit viel Informations- und Unterhaltungswert geworden, die pünktlich zum Start der Wandersaison Lust auf mehr macht. Meine erste Hüttenwanderung ist nach der Folge auf jeden Fall in Planung. Mehr zu Michael und seinem Buch, das er nach der Wanderung veröffentlicht hat, findest du in den Shownotes. Und bevor es jetzt in diese Folge geht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Denn der Off the Path Podcast wurde mit der Folge mit Julian Sanchez und seiner Atlantiküberquerung für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Eine Nominierung, für die ich nach 8 Jahren Arbeit sehr dankbar bin. Wenn dir die Doppelfolge oder allgemein der Off the Path Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du uns deine Stimme gibst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und wenn du ein ganz großer Fan und Freund von unserer Arbeit bist, dann darfst du auch mit jedem Endgerät einmal für uns abstimmen. Also mit deinem Smartphone, dem Smartphone eines Familienangehörigen vielleicht, deinem Laptop oder PC, deinem iPad und so weiter. Du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ich freue mich, wenn wir deine Stimme bekommen. Und nun ganz viel Spaß mit der Via Alpina und Michael.
Hallo Michael, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Sebastian, sehr schön, dass es geklappt hat.
Hallo ins entfernte Hannover, aus deiner Stadt.
Genau, ich komme nämlich ursprünglich aus Hamburg und darf auch Hamburg sagen, muss nicht Hamburg sagen. Und hab das gesehen, war ganz überrascht, ich hätte dich irgendwo in den Alpen vermutet.
Ja, tatsächlich habe ich lange in den Alpen gelebt und jetzt bin ich über mehrere Umwege dann hier oben gelandet.
Okay.
Ist auch nicht schlecht. Also es ist sogar auch sehr gut. Ich mag die Stadt sehr, aber ich muss auch schon sagen, dass ich die Berge sehr vermisse. Ich habe vorher in Garmisch-Partenkirchen gelebt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein kleiner
ja, kenn
Ort, relativ unbekannt. Und da sind ganz wenig Menschen, die da hinkommen. Das ist so unterhalb der Zugspitze. Das ist so der höchste Berg, den wir hier haben.
Also da war ich natürlich schon mehrfach und kenne die ganzen Klammen dort und finde diesen schicken See da so schön, der da vor der Zugspitze liegt. Das ist sehr angenehm. Aber dein Dialekt ist ganz schön passend für Hamburg. Ich bin überrascht.
Ja, lustig, ne? Ich komme. Ja. Du wirst nicht glauben, wo ich herkomme. Oder vielleicht weißt du es sogar. Aber ich bin ja gar nicht in Deutschland aufgewachsen.
Ah, okay. Doch, habe ich irgendwo was gelesen. Aber sag doch mal, wo war das?
Ich bin auf Mallorca geboren, aufgewachsen. Und ich habe keine nordische Familie. Und trotzdem ist irgendwie dieser Akzent hängen geblieben. Woher der jetzt kommt oder nicht, das weiß ich gar nicht.
Ist sauber. Ist sauber. Letztes Jahr bin ich gerade den GR 221 gelaufen. Das ist der durch die Tramontana.
Schön.
Nicht? Einmal komplett rüber. Genialer Wanderweg. Sehr schön.
Ja, also ich bin ihn leider noch nicht gelaufen. Ich habe die letzten 2 Jahre auf Mallorca gelebt. Ich bin jetzt erst vor einem halben Jahr nach Hamburg gezogen von Mallorca und habe es mir immer vorgenommen, habe es nicht geschafft. Ich muss zurück.
Ja, unbedingt. Also es ist ein wirklich toller Wanderweg. Nicht, den wollte ich ewig schon machen und dann hat es jetzt letztes Jahr endlich geklappt. Und früher war ich ganz oft auf Mallorca zum Rennradtraining.
Das ist meine und, andere Leidenschaft.
Ja, siehst du, ja, kannst in Hamburg gut machen, ne? Also runter hier Harburg und dann Richtung Rosengarten raus, tolle Strecke, kann ich nur empfehlen.
Ja. Ich bin gestern raus nach Glückstadt, hoch in den Norden.
Ja, gut, da hast du gar keine Berge und wenn du Richtung Süden fährst, ne, Richtung Harburg raus, da hast du noch ein paar Anhöhen. Und wenn du mit dem Mountainbike unterwegs bist, dann hast du auch noch ein bisschen Harburger Berge. Sehr zu empfehlen, meine Trainingsstrecken früher alles. Und habe da lange im Radladen gearbeitet und hatte also eine sehr, ja, also ich komme eigentlich vom Radfahren tatsächlich. Ich habe früher ganz viel Radtouren gemacht, bin dann irgendwann mit Radrennen auch eingestiegen, aber von den Radtouren komme ich eigentlich, auch was meine Outdoor-Aktivitäten so angeht.
Ja, und irgendwann hat sich das Radfahren erledigt und jetzt bist du großer Wanderer oder noch beides?
Ja. Also im Moment bin ich tatsächlich eher großer Wanderer ich würde mal sagen, das hat damit zu tun, dass ich beim Wandern brauche ich keine Straßen mehr. Mhm. Das heißt, ich habe immer noch, beim Radfahren habe ich immer noch Asphalt. Ich habe auch so viele Sachen gemacht wie Island zum Beispiel, wo du auch keinen Asphalt mehr hast, dann gehst du nur Gravel und so. Mhm. Aber Wandern ist einfach noch ursprünglicher. Und das habe ich daran lieben gelernt, muss ich sagen.
Ja, du hast uns ja auch mal eine Folge für den Harz empfohlen. Ne? Also da bist du ja jetzt gerade sehr viel. Von Hannover ist es ja gleich in die Ecke, ne?
Ja, ganz genau. Ich hoffe, davon kann ich euch noch überzeugen, weil natürlich für die Norddeutschen ist der Harz das echte Wandergebiet. Und da kann man viel mehr entdecken, als ihr alle glaubt, die ihr den Harz nicht kennt.
Die meisten glauben und denken, ihn zu kennen und kennen eigentlich nur den Brocken. Und tatsächlich weiß ich, dass es halt ein bisschen mehr gibt, natürlich. Ne? Der Grund, warum wir die Folge genommen haben, hat gar nichts damit zu tun, dass wir den Harz uncool finden. Und ich kann dir gar nicht sagen, warum wir diese Folge jetzt genommen haben. Haben wir intern irgendwie besprochen gehabt? Und nur weil wir das eine machen, heißt das ja noch lange nicht, dass wir das andere nicht machen.
Würde ich empfehlen, weil in der Tat alle fahren zum Brocken und genau das ist das, was ich nicht tue. Nicht? Also nicht, wenn man dann im Radio hört, hier wieder Stau Richtung Brocken, wegen schönem Wetter, wegen Schnee oder wegen was auch immer, dann fahre ich auf die andere Seite vom Harz und da ist es total ruhig, viel steiler, viel schöner und da kann man noch mit Schneeschuhen durch unberührten Schnee gehen und zwar auf ganz normalen Wegen, weil da so wenig los ist. Nicht? Während sich alle auf dem Brocken tummeln und sich wundern, dass sie da 2 Stunden brauchen, um auf den Parkplatz zu kommen.
Ja, klar.
Ja. Und da gibt es schöne, ganz tolle Sachen. Ja.
Sehr schön. Ja, vielleicht nehmen wir dann einfach irgendwann mal eine gesonderte Folge zum Harz auf. Wir sprechen heute allerdings über deine Wanderung, die du, die Via Alpina, die gelbe Via Alpina, von, lass mich nicht lügen, Triest nach Oberstdorf.
Genau, also das geht in Muggia los, das ist direkt bei Triest. Eine kleine Fährfahrt über übers Wasser und dann ist man in Muggia und das geht dann bis nach Oberstdorf und hat gut 800 Kilometer. Also ist schon eine ordentliche Alpenüberquerung, die ungefähr 2 Monate dauert.
Ja.
Das ist so der zeitliche Rahmen. Und das war auch der Grund, weil ich wusste, dass ich so ungefähr 2 Monate Zeit habe und habe dann eine Alpenüberquerung gesucht, die in diesen Zeitrahmen ungefähr reinpasst. Nicht? Und man kennt ja ganz viele Alpenüberquerungen. haufenweise klassischer Art. Das war aber nicht so das, was ich so gesucht habe, sondern ich habe eben was Längeres gesucht und bin dann auf die gelbe Via Alpina gestoßen. Und diese Via Alpina, das ist eine Initiative aus der EU gewesen, aus dem Jahre 2000. Da sind ganz viele neue Strecken entwickelt worden, wobei die Strecken selbst sind nicht neu entwickelt worden, sondern es sind die Zusammenhänge dieser Strecken entwickelt worden. Nicht die rote Via Alpina, die führt zum Beispiel von Monaco komplett über den ganzen Alpenbogen bis nach Triest. Da braucht man ungefähr ein halbes Jahr für. Und dann gibt es noch vier, fünf andere Strecken, die dann ausgelobt worden sind. Mhm. Und das Jahr 2000 scheint für viele schon sehr lange her zu sein. Und deswegen sind die ganz wenig Thema in irgendwelchen Wanderforen oder so.
Ja.
Da bin ich immer erstaunt drüber, weil das schon ja sehr gute Ideen waren. Es gibt eine Website dazu, die hat auch ungefähr den Stil, ich würde mal sagen, der 90er Jahre. aber da kann man sich so ein bisschen orientieren, wo die Dinger so längs führen. Und das war dann der Grund für die Streckenauswahl.
Ja.
Insgesamt soll das Ding 45.000 Höhenmeter haben, was echt viel ist, finde ich. Und ich auf 800 Kilometern. Ja, und das war dann die Grundlage zum Loswandern.
Wie bist du denn auf die Idee gekommen, also eine Alpenüberquerung generell zu machen? Also wann stand erst der Zeitpunkt fest, also die 2 Monate, oder erst die Route und dann musstest du Zeit finden, es zu machen?
Also für mich stand fest, dass ich mal raus wollte aus der Arbeit und 2 Monate war denkbar. Weil in Leitungspositionen kann man das einigermaßen selbst takten. Ich wusste auch ungefähr, zu welchem Zeitraum das möglich war. Und was ich schon immer gerne gemacht habe, sind Etappen, dann Radtouren. Ich bin fast um die Welt gefahren, durch Afrika gefahren, 11.000 Kilometer, um die Welt waren, glaube ich, 27.000 Kilometer. Und deswegen war klar, es soll eine Etappenwanderung sein. Und es sollte eine Etappenwanderung sein, die ja möglichst viele Alpenecken so mitnimmt. Das heißt, es kam im Grunde gleichzeitig, der Zeitrahmen war klar und dann bin ich auf die Suche gegangen, was eigentlich geht und habe da ja ganz wenig gefunden, muss ich sagen. War ich überrascht, wie wenig ich da gefunden habe.
Mhm. Du hast, ist das der Grund, warum du dann am Ende auch ein Buch über deine Reise geschrieben hast? Denn das ist ja unglaublich ausführlich und ich habe, während ich das Buch gelesen habe, immer mal wieder so recherchiert und gegoogelt und tatsächlich relativ wenig gefunden zu diesem Thema.
Ja, also ich habe tatsächlich, es gibt einen Reiseführer auf Deutsch, der war von Annemarie Wecker, ist da rausgegeben worden. Und den habe ich gefunden, der ist schon lange nicht mehr lieferbar und habe dann tatsächlich die Autorin angeschrieben und habe gesagt, sagen Sie mal, Sie haben damals so einen Reiseführer rausgegeben, der ist nicht mehr lieferbar, was halten Sie davon, wenn ich daraus ein E-Book mache? Weil ich nebenbei auch noch so einen kleinen Verlag habe und da gerne aus, das ist ein ganz anderes Thema, aber ich mache dort aus Fachbüchern zum Thema Autismus, die nicht mehr auf dem deutschen Markt erscheinen, mache ich E-Books, damit sie den Fachleuten weiter zur Verfügung stehen. Mhm. Das heißt, ich weiß, wie man aus einem alten Buch ein E-Book macht. Mhm. Und das habe ich, da habe ich sie gefragt und sie hat gesagt, von mir aus, die Rechte hatte sie schon lange wieder zurück, weil das Buch schon ein bisschen älter war. Und dann habe ich daraus tatsächlich ein E-Book gemacht. Das heißt, das hatte ich erstmal mit dabei. Und im Nachgang, oder da habe ich halt gemerkt, dass es eigentlich nichts gibt über die gelbe Via Alpina. Und habe dann deswegen jeden Abend, brav, wie man dann so ist, dann aufgeschrieben bzw. reingesprochen, was passiert ist, wo es passiert ist und worauf man achten muss. Und habe das dann in ein Buch zusammengefasst, ja.
Das ist viel Arbeit, ne? Dieses immer schön jeden Abend aufschreiben bzw. aufnehmen.
Genau.
Weil wenn du das nicht machst, und da habe ich mich schon oft drüber geärgert, dass ich mit einer Idee an eine Sache rangegangen bin oder halt später die Idee entstanden ist und ich dann halt nicht wirklich Material, keine Notizen dazu habe und dann halt mir irgendwie so aus den Fingern saugen muss, wie war das denn jetzt ganz genau? Und dieses Projekt, was sehr gut angefangen hat, liegt auf Eis mit, ich glaube, 50 geschriebenen Seiten. Also wenn man das nicht wirklich professionell angeht, dann ist es halt schlecht.
Ja, man hat da keine Chance. Und ich habe das beim ersten Mal gemacht, als ich die Radtour durch Afrika gemacht habe. Und das hatte ich eigentlich nur so für mich aufgeschrieben. Und dann haben Freunde gesagt, sag mal, da machen wir ein Buch draus. Und dann habe ich bei den Folgebüchern, ich habe 3 jetzt auch über den Harz geschrieben zum Beispiel. Und das sind immer so eine Mischung zwischen Erlebnisberichten und Wanderführern, wobei sie eben keine Wanderführer, keine klassischen sind. Hm. Nicht, sondern es geht darum, was erlebt man da, worauf muss man achten? Und so nette kleine Infos am Rande, nicht, die man beim Reisen so erlebt. Und die hat man natürlich vergessen, wenn man es abends nicht aufschreibt. Beziehungsweise auch reinspricht. Also ich mache das gerne mit Spracherkennung, weil meine Schrift kann ich dann nach 2-3 Monaten auch nicht mehr richtig lesen. Und deswegen mit Spracherkennung funktioniert das ganz gut. Und dann habe ich eine sehr authentische Grundlage für die Bücher und behalte so auch Geschichten, die ich sonst vergessen hätte.
Ja, wenn du die aufschreibst, dann bleibt weniger tatsächlich hängen, weil du nicht so viel aufschreibst, wie du einsprechen würdest. Allerdings ist die Erinnerung viel präsenter, wenn du das Aufgeschriebene abliest, wie wenn du es einfach nur abhörst.
Weißt, also diese Mischung ist es halt immer, ne? Nicht? Also diese Mischung ist es immer, nicht? Was bleibt wie hängen und auf welchem Wege? Und selbst das ist noch eine Herausforderung, nicht? Weil es heißt, dass du am Ende dann, also nach diesen 2 Monaten, das waren irgendwie 45 Etappen, das heißt, das waren, 60 Dateien oder so, also das geht alles natürlich, aber das ist, man muss sehr eng dranbleiben und auch wenn so ein Tag so richtig mies ist, nicht? So, weiß nicht, wo du übernachten sollst, hast nichts zu essen gekriegt und bist erst um 11 Uhr noch ordentlich nach Schweiß und irgendwelchen anderen Gerüchen dann so am Stinken, dann noch so eine Aufnahme zu machen, das ist echt eine Herausforderung.
Ja, glaube ich. Da muss man sich wirklich, da muss man sehr diszipliniert sein. Lass uns doch mal an den Start der Reise gehen, beziehungsweise sogar ein bisschen weiter zurück. Und das ist die Vorbereitung auf dieses Abenteuer, auf diese 800 Kilometer, 45.000 Höhenmeter. Einmal von Italien, Slowenien-Grenze bis nach Deutschland durch Österreich. Das ist ja wirklich, du hast ja gesagt, das Ziel war ja so facettenreich wie möglich. Du bist ja durch diese verschiedenen Länder auch gewandert. Und Italien verändert sich ja auch nochmal
Wahnsinn.
In diesen, was sind das, 500 Kilometer, die du durch Italien wanderst? 500?
Ja, die meiste Zeit tatsächlich,
ungefähr.
Ja.
Und das ist ja so unglaublich abwechslungsreich. Mhm. Dieses Triest ist so anders als Bozen.
Das macht eigentlich auch die Faszination dieser Via Alpina aus, weil die haben damals als Grundlage gehabt, dass sie Strecken suchen, die, obwohl sie durchaus manchmal bekannte Gebiete gehen, über ruhige Strecken führen. Und was, also ich kenne die Alpen schon sehr lange und war auch sehr viel im Ötztal zum Beispiel jahrelang, kenne da jede Hütte, würde ich sagen. Und am Ende hat mich das am meisten begeistert, nämlich diesen Wechsel zu sehen zwischen diesen völlig unterschiedlichen Alpenarten. Und wenn man in Italien in Bozen ist, da denkst du nicht mehr, dass du in Italien bist. Nee. Und der Wechsel ist einfach so unglaublich faszinierend. Nicht? Also von Wein, also Kalk, erstmal hat man so das ganze Karstgestein so um Triest herum. Nicht? Und dann führt das über Weinanbaugebiete, nicht? Das sind immer schöne Abende gewesen natürlich, dann hoch bis in die Alpen an der Grenze von Slowenien entlang, durch dann Ecken, so Sauris di Sotto oder so, hat glaube ich noch nie einer in Deutschland gehört, total traumhafte Wege, völlig einsam, weil sie von Deutschland einfach zu weit weg sind. Nicht? Also die Österreicher haben ihre eigenen Berge, nicht? Die Deutschen kommen dann gerade so bis Österreich, vielleicht ein bisschen Norditalien, aber so in den Süden, da kommt ja kaum einer hin. Nicht? Das ist so Venetien und das sind so Regionen, nicht? Die, von denen ich Friaul, nicht? Im Süden, also ich hatte davon noch nie vorher gehört, dass sowas gibt. Aber das hat den Reiz ausgemacht tatsächlich.
Ja. Ja, diese Region ist aber auch einfach extrem schwer zu erreichen für uns, ne? Also wir müssen ja erstmal durch den Brenner durch, runter. Und dann müssen wir mal kurz überlegen, wenn wir von oben kommen, müssen wir ja links, also Richtung Osten, in diese Berge nochmal hinein, weil es ja keine direkte Verbindung zwischen Deutschland, Österreich und halt eben dieser Ecke Italiens halt gibt. Das, und deswegen machen wir am Brenner einfach Stopp. Oder kurz nach dem Brenner.
Genau, genau. Genau, und dann kann man da gucken. Ne? Ja. Und das fand ich wirklich sehr faszinierend. Also damit hatte ich so gar nicht gerechnet. Und diese Übergänge so zu erleben, nicht? Auch so Richtung in die Dolomiten rein, nicht? Das siehst du von der Ferne, was dich erwartet. Und am krassesten fand ich eigentlich den Ausstieg aus den Dolomiten, weil der ist echt so klar. Nicht? Da ist das Schlehernhaus bei Bozen und dann kann man in den Rosengarten reinschauen, nicht? Und dann ist auch Schluss mit Dolomiten. Nicht? Und dann gehst du ein bisschen so den Meraner Höhenweg entlang und den durch das Tal dadurch und Richtung Dolomiten. Und wenn du oben bei der Semilauenhütte bist, dann weißt du, jetzt bist du im Ötztal. Und es sieht einfach ganz anders aus. Es ist eine völlig andere Gebirgsbeschaffenheit. Toll. Also das fand ich sehr beeindruckend dabei.
Ja, hast du ja relativ selten, wenn du zu Fuß unterwegs bist, dass Grenzen so klar sichtbar sind in der Natur. Wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, geht das natürlich viel schneller, mit dem Auto sowieso.
Klar.
Aber dass du zu Fuß diesen oftmals fließenden Wechsel so klar unterscheiden, so erkennen kannst, ist selten.
Ist selten, nicht? Weil sonst machst du ja mal, es gibt ja gerne so Hüttentouren, ne? Ich habe auch schon mit Familie schon ganz viele Hüttentouren gemacht. Dann bist du aber in einer Gebirgsregion.
Ja.
Nicht? Und dann fährst du vielleicht das nächste Mal zu einer anderen Hüttentour und dann sehen die Berge auch natürlich anders aus, aber sie sind trotzdem schön. Also es ist immer eine Region. Nicht? Und bei so einer langen Wanderung, da gehst du halt durch viele Regionen. Und dadurch kann man die verschiedenen kulturellen Aspekte dieser verschiedenen Regionen einfach richtig wahrnehmen. Nicht, was auch der Hintergrund dieser Via Alpina war, nicht, dass man eben auch unbekanntere Ecken dadurch entwickeln wollte.
Ja, ja.
Nicht, ob das gelungen ist, weiß ich nicht, weil die Wanderwege waren zum Teil sehr schwer zu finden. Also,
ich erinnere mich an die eine oder andere Stelle im Buch, in der du das so geschrieben hast und halt eben auch Hütten, die halt, das ist ja sowieso so schwer, weil Öffnungszeiten ja variabel oftmals sind, nichts Fixes, an das man sich halten muss. Mal ist der Montag ein Ruhetag, der sich halt auf den Dienstag oder sogar auf den Sonntag vorzieht und man einfach dasteht. Das ist halt eben, wenn der Tourismus nicht so ausgebaut ist wie in anderen Gegenden wie Südtirol oder so, dann stehst du halt oftmals vor einer verschlossenen Hütte.
Genau, das heißt nämlich, du gehst durch steile Berge, es ist viel steiler als erwartet, man schwitzt, es ist über 30 Grad im Schatten, der Schatten ist nicht vorhanden, du kochst also bei 40 Grad und denkst, boah, und da unten jetzt, ne, da unten gibt's gleich ein schönes Radler oder Alsterwasser für uns im Norden, nicht? Und dann kommst du da an, und das sieht alles ganz ordentlich aus. Keiner sitzt an irgendwelchen Tischen und die Rollläden sind zu. Hm. Wow. Also das muss man auch echt abkönnen. Das ist echt, das ist schon hart. Und das fand ich auf der Via Alpina gerade zu Anfang sehr überraschend. Also ich war überrascht, wie steil es gleich losgeht. Obwohl das für mich alles irgendwie am Meer war ja noch. Nicht? Man kann immer noch auf Triest gucken. Aber da geht's richtig zur Sache. Und in den Tälern ist da keiner. Nicht? Und da muss man ein Glück haben, nicht, dass irgendwas geöffnet hat. Ich hatte für die ersten 3 Tage hatte ich eine Unterkunft gebucht. Also einmal, was war das, so eine Ferienwohnung. Dann einmal einen Zeltplatz und dann eine Pension. Das war so das Erste. Das heißt, ich wusste, wo ich unterkomme. Aber es gab nichts zwischendurch. Und gerade wenn du an so die erste Hütte kommst, die erste Hütte auf dieser Tour, dann denkst du, ja, das zelebrieren wir richtig. Und das Ding war zu. Das war schon echt krass. Ja, so ging das eigentlich weiter. Nicht? Und ich bin natürlich, wie gesagt, nicht also lange im Ötztal ganz oft gewesen und kenne da oben ganz, ganz viele Hüttenwanderungen, auch längere Hüttenwanderungen. Und das ist eine Infrastruktur, die wirklich besonders ist, die man sich erst dann bewusst macht, wenn sie plötzlich gar nicht mehr so da ist. Und das ist in der Ecke da unten. Da wandert keiner. Nicht? Das sind ein paar ausgesuchte Leute, die einheimischen da, würde ich sagen, habe ich quasi gar nicht gesehen. nicht? Und dann ganz, ganz wenige Touristen, die dann da unten rumgewandert sind.
Mhm. Ja, ja, und dann passiert das halt schon mal. Aber du hast jetzt gerade schon ein paar Dinge angesprochen, die ich mal aufgreifen möchte, und zwar deine drei ersten Nächte, die du organisiert hast, und damit die Verbindung zur Vorbereitung. Denn du hast diesen Reiseführer von der Dame vorher gefunden gehabt und sonst relativ wenig. Mhm. Wie hast du dich auf diese Wanderung weiter vorbereitet?
Also ich wandere ganz lange, nicht? Und klar, im Harz, nicht? Jedes Wochenende fast. Das heißt, was ich an Equipment brauche für so eine Wanderung, das hatte ich. Wichtig für mich war, es war nicht sicher, ob ich jeweils abends eine Unterkunft finden würde, und habe deshalb auch Zeltequipment mitgehabt. Und der Vorteil, wenn man schon lange gearbeitet hat, ist ja auch, man kann sich diesen unglaublich teuren, superleichten High-End-Kram gönnen. Und da war ich sehr froh drum. Das heißt, ich habe ein sehr leichtes Zelt mitgehabt, habe einen Sommerschlafsack mitgehabt, weil ich irgendwas dann dachte, das wird schon so einigermaßen warm werden. Nicht auf 2800 Meter, so viel kann ich verraten, ist ein Sommerschlafsack nicht mehr geeignet, auch nicht im Sommer, aber dazu kommen wir später vielleicht. Und habe eine 3 Liter Wasserblase mitgehabt. Nicht, normalerweise gehe ich mit 2 Liter, und noch einen extra kleinen Wassersack von 2 Litern, den ich dann nochmal nutzen konnte, wenn ich wusste, so abends wird es eng jetzt mit Wasser, und wenn ich irgendwo vorher was kriege, nehme ich was mit. Das war das Wesentliche, und natürlich bei Wanderung in den Alpen möglichst wenig Gepäck mitnehmen, nicht? Und da ist dann so eine Campingausrüstung schon das höchste der Gefühle, finde ich. Kocher habe ich nicht mitgehabt, weil mir das vom Gewicht zu doll war. Und ich habe diesmal auch auf einen Wasserfilter verzichtet, sondern habe mir so ein Flüssigkram, nicht, hier Mikropur hieß das, glaube ich, nicht, kennt, glaube ich, jeder, eingesteckt für den Fall, dass ich eben doch selber Wasser entkeimen muss. Und das war dann die Grundlage dafür, dass ich mit, ich glaube, es waren 40 oder 50 Liter Rucksack, nicht, unterwegs war. Und der hat immer so zwischen, ich sag mal, zwischen 12 und 16 Kilogramm, je nach Wasserzuladung, je nach Essenszuladung, gewogen. Ich bin groß, ne, ich bin 1,90 groß, da passt das schon ganz gut ran an so einen Rücken. Aber wenn es dann so an die steilen, durchaus manchmal auch so ein leicht mit Klettergeschichten versehenen Strecken in den Alpen gegangen ist, das merkt man schon, nicht? Mhm. Das Gewicht will nach unten, kein Problem, nicht? Aber das war so die Vorbereitung. Und ich habe mir ein GPX Datensatz besorgt, erst über die Website von Via Alpina, das hat aber nichts getaugt, und habe dann einen Norweger gefunden, der das gegangen war, und habe mir dann seine Sachen schicken lassen, und am Ende habe ich aber noch, das war relativ frisch, dann noch eine komplette Tour habe ich noch gefunden bei Outdoor Active, und habe mir das alles auf Komoot rübergezogen, weil das ist meine Wander-App, und mit der bin ich dann gegangen und habe zwischendurch aber immer geschaut, was gibt es wo an Karten, nicht? Und so habe ich an einer Stelle tatsächlich die Route auch nochmal verändert, weil ich sie einigermaßen unsinnig finde oder fand an dieser Stelle. Und dann habe ich auf dem Marktplatz in Moggio Udinese eine Karte gesehen, wo die Route tatsächlich ganz anders auch dran stand und auch sinnvoller dran stand, nicht? Nur ich neige dazu, wenn ich eine Strecke gehe, die einen Namen hat, sowas wie gelbe Via Alpina, dann gehe ich auch diese Strecke. Mhm. Ja, auch wenn ich denke, man könnte mal hier oder da mal irgendwo anders längs gehen. Also ich mache dann so diesen Through-Hike, wie das so schön heißt, nicht? Also man geht die Strecke im Original und dann auch von Anfang bis Ende.
Ja.
Na, und das habe ich dabei auch gemacht.
Und wenn du die,
das heißt,
wenn du an die Planung rangehst bei Komoot und so, bist du dann am PC und schiebst dann die Strecken immer so ein bisschen, so wie du der Meinung bist, dass sie besser sind?
Nein, also das mache ich bei sowas wie Via Alpina oder irgendwelchen vorgegebenen klaren Streckenführern mache ich das nicht.
Okay.
Ja. Sondern ich baue da, nur wenn ich es weiß, baue ich dann meine die Übernachtungsstellen mit ein. Das ist aber das Einzige, was ich dann in der Regel ändere.
Ist ja auf so einer Langstrecke auch wirklich viel Arbeit, ne? Also wenn du bei diesen vielen Etappen, die du gehabt hast, deine ganzen Übernachtungsorte mit einzuplanen und einzuarbeiten, hast du ja am Ende nicht gemacht, weil du ja am Ende quasi Tag für Tag reinläufst. Aber wenn man halt es wirklich richtig machen möchte, und ich finde, das geht auch auf so einer Langstrecke eigentlich fast gar nicht, man muss spontan agieren und reagieren, weil in den Bergen musst du dich immer nach dem Wetter richten.
Ja, das ist genau der Punkt. Deswegen auch nur die 3 Tage zu Anfang. Nicht? Und da hatte ich auch keine Lust drauf. Also ich wollte nicht wirklich jeden Abend genau verplanen. Ich meine, heutzutage, es gab letztens so einen schönen Artikel, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war im Spiegel oder so, wo dann jemand schrieb, wir entdecken heute viel weniger als früher. Und zwar deshalb, weil wir die Planung so genau machen können. Mhm. Nicht? Wenn ich heutzutage weiß, nicht, ich kann 20 bis 25 Kilometer gehen, dann kann ich mir die Strecke über Google Earth angucken und weiß genau, wo eine Lichtung ist und weiß genau, wo ich mein Zelt hinstellen kann. Das ist natürlich echt eine Ecke langweiliger als früher, weil, falls du auf der Afrika-Tour, da gab es ganze Städte, die nicht auf der Karte verzeichnet waren, weil sie militärisch irgendwie genutzt wurden und dann sind sie auf so einer Karte gar nicht erschienen. Nicht? Und dann bist du durch den Busch gefahren in Afrika und plötzlich war da so eine Monsterstadt mit 1 Million Einwohner. Denkst du, wo kommt die denn her? Nicht? Das heißt, da hat man noch entdeckt. Und heutzutage ist das natürlich so nicht mehr, nicht? Weil du kannst dir alles genau anschauen. Und ich wollte so ein kleines Mittelding machen. Also ich wollte nicht immer zelten, muss nicht sein, ganz im Gegenteil. Aber ich wollte darauf vorbereitet sein und wollte immer nach Möglichkeit abends gucken, wo ich denn unterkomme. Nicht? Aufgrund der dünnen Besiedlung, gerade zu Anfang der Via Alpina, ist das eine nette Idee gewesen, aber Unsinn, weil du brauchst abends irgendwas zu essen und irgendwas zu trinken. Und wenn es nur wenige Orte gibt, dann ist klar, wo man abends hingeht. Ja, da kann man das nicht so ganz einfach aussuchen. Das war der Grund für eine, ich sag mal, ganz grobe Planung. Ich habe also die gesamte Strecke der Via Alpina auf meinem Handy gehabt. Und da ist immer so ein kleiner blauer Punkt. Und der wandert immer mit. Und dann siehst du, wie du langsam dich fortbewegst. Und das war der, das war es im Grunde auch schon mit der Planung, muss ich sagen. Nicht? Weil für Menschen, die noch nicht in den Alpen unterwegs waren, da muss ich sagen, da muss eine ganz andere Planung her. Nicht? Weil auch bei der Via Alpina ist also Trittsicherheit und Schwindelfreiheit zwingend. Und ich habe dann oft die Frage gehört, was ist denn Trittsicherheit? Und ich muss immer sagen, wenn mich jemand fragt, was ist Trittsicherheit? Dann weiß ich, du gehst nicht solche Strecke, sondern du nimmst dir erstmal eine Ferienwohnung in den Alpen und dann gehst du da mal ein bisschen rum und dann weißt du, was Trittsicherheit ist, weil das ist wirklich entscheidend, nicht? Denn wenn man da abstürzt, das lesen wir ja jeden Tag in der Zeitung, nicht? Da krabbelt man nicht wieder hoch, nicht? Sondern da fällt man dann tief, nicht? Und deswegen ist das wichtig und ich würde mal sagen, dass ich über 10, 15 Jahre immer in den Alpen gewesen bin, auch im Sommer zum Wandern. Und das ist da eine gute Grundlage. Hm. Also die Via Alpina würde ich es dann empfehlen, wenn man weiß, von was geht's.
Ja. Hast du so ein GPS-Notfallgerät dabei gehabt?
Nee.
Gibt's ja solche nee. ganz
kleinen.
Also das
wäre dann zu doll.
Ja. Nee, ich frage immer nur, weil ich irgendwann werde ich mal einen Gast haben, der es wirklich mal dabei gehabt hat und gebraucht hat und mir sagen kann, was passiert, wenn man den SOS-Button drückt. Ich habe nämlich so ein Gerät, aber ich habe mich bisher nicht getraut, ihn zu drücken. Und ich habe aber noch nie jemanden kennengelernt, der ihn wirklich gebraucht hat.
Ja, ich hatte letztens sehr abgefahrenen Reiseleiter. Ich habe mal so eine Tour auf der Hardinger Widder im Winter gemacht. Ja, okay. Ja,
ich würde gerne wissen, was passiert, wenn ich das hier aufmache.
Was passiert dann?
Und da drauf drücke.
Dann steht das SEK vor deiner Tür. Ja,
für alle, die jetzt gerade nicht wissen, worum es geht, ich zeige Michael gerade, wir sind über Video verbunden. Das Ganze könnt ihr auf YouTube sehen. Und ich habe hier so ein, was ist das hier, Garmin InReach Explorer Plus. Da gibt es halt so einen SOS-Button an der Seite. Das nutze ich halt so für unsere Namibia- und Botswana-Touren, wo ich halt wirklich keinen Empfang habe. Oder halt eben auch solche krassen Sachen. Da ist das immer echt hilfreich gewesen. Oder es beruhigt nicht nur einen selbst, vor allem beruhigt es halt die Mitmenschen.
Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, ne? Hier, als ich damals mit dem Fahrrad durch Namibia gefahren bin, da gab es sowas noch überhaupt nicht, nicht? Da warst du froh, wenn die Straße noch da war, die auf der Karte verzeichnet war. Sehr schön. Aber das ist entspannter geworden, ja, muss man sagen.
Die Dinger sind mittlerweile
Na?
so klein, also wirklich super klein. Die kannst du dann
Die sind
einfach
ein altes Handy, ne?
mit deinem
Ja.
Handy verbinden über Bluetooth und dann nutzt du die halt eigentlich nur über die App und das Gerät ist einfach nur deine Verbindung zum Satelliten. Eigentlich echt ganz cool.
Okay.
Also, weil das Ding, was ich ja hier habe, ist ja riesig, ne? Im
Ja,
Vergleich.
ja.
Und
Ja, ich glaube, was in Richtung Sicherheit geht, da gibt es so viel tolle Geschichten. Und da muss man gucken, was meint man für so eine Tour zu brauchen? Will man das mittragen? Nicht? Und auf welche Art und Weise ist man unterwegs? Nicht? Weil im Kanu kein Problem, packst das Ding rein. Beim Tragen. Wobei, das sage ich eben so leicht aus, dein kleines GPS-Dings.
Also
Nicht? Aber ich sag mal so
es ist
400
schon ein
Gramm,
bisschen
300, 400 Gramm
es
wird
ist
schon
schon ein
wiegen, ne?
bisschen Gewicht.
Ja.
Steht hier jetzt nicht drauf, aber das
Ja.
ist schon 200, 300, nee,
Ja.
mehr, 300, 400 Gramm.
Ja, denke ich schon. Ne?
Ich meine, bei dir macht das
Und
halt einen
da.
Riesenunterschied, ne? Also wenn du halt schon so krass auf ein Zelt achtest, dass es halt lightweight ist und dann halt eben das mitnimmst, dann ist es
Ja.
halt eben also aber wie gesagt, es gibt ja auch kleinere.
Das ist genau der Punkt. Nicht, aber das war so ein bisschen auch die Abwägung, nicht? Also mit welcher Sicherheit geht man los und worauf meint man verzichten zu können, nicht? Also ich habe was nicht, also klar, sowas wie Rettungsdecke oder sowas, nicht? Also das ist natürlich immer dabei, der ganze Erste-Hilfe-Kram. Dann hofft man auch immer, dass man es das nie braucht. Nur man muss es dabei haben im Notfall. Und ich würde sagen, in den Alpen, also klar, nicht, wenn man irgendwo abrutscht und so ein Ding dabei hat, dann ist man froh und glücklich. Nicht, aber da bin ich von ausgegangen, dass ich das nicht brauche dann, ja. Und ich habe es auch nicht gebraucht.
Ich bin ja auch ganz froh, dass ich es noch nie, dass ich die Frage immer stellen muss, was passiert, wenn man da drauf drückt, weil ich es selber
Genau.
noch nicht genutzt habe. Aber es ist immer ganz gut, es zu haben. Du hast vorhin diese Nummer, du hast übernachten auf über 2800 Metern besprochen und dass halt ein Sommerschlafsack da nicht reicht. Und da möchte ich halt eben auch auf dein Zelt zurückkommen. Denn du hast ja eigentlich schon so für dich entschieden, ich würde gerne so viel es geht in Unterkünften eigentlich schlafen. Und das
Genau,
Zelt ist wirklich
genau.
nur für den Notfall da. Und dieser Notfall ist tatsächlich relativ oft eingetreten.
Ja, also na, am Ende, ich glaube, ich habe, was weiß ich, 5, 6 Nächte im Zelt verbracht, würde ich sagen. Aber an den Punkten, wenn ich da kein Zelt gehabt hätte, das wäre halt nicht gegangen. Also ich glaube, dass man die Via Alpina, wenn man sie intensiver, möglicherweise auch noch mal genauer vorbereitet, was ja möglich ist, wie wir gerade besprochen haben, dass man dann auch ohne Zelt auskommt. Aber an diesen Stellen war das wirklich hilfreich, nicht? Und besonders zu Anfang, also ich sag mal, mit Beginn der Dolomiten hätte ich das Ding auch nach Hause schicken können, weil dann ist eigentlich eine tolle Wanderinfrastruktur überall. Aber zu Anfang ist es wirklich, wirklich schwierig, nicht? Und ich habe mir so zwei, drei Sachen nicht dazu so notiert. Ich weiß, ganz zu Anfang war es so, dass ich in einen kleinen Ort gekommen bin, wo es nichts mehr zu essen gab, nicht? Und dann habe ich dann eine Pension, war da froh und habe gesagt, Mensch, sag mal, wie sieht das hier bei euch aus? Und an dem Tag hatten natürlich prompt irgendwie alle drei Restaurants des Ortes auch gemeinsam dann den Ruhetag, nicht? Das ist immer so, nicht ganz clever. Und dann hat mir der Pensionsbesitzer seinen Autoschlüssel in die Hand gedrückt und hat gesagt, du, also da hinten 20 Kilometer weiter, da ist ein super Restaurant und hier ist mein Auto.
Die Nummer, an die erinnere ich
Das
mich.
habe
Das
ich
ist so
so
geil.
auch selten gelesen oder selten gehört. Also das war natürlich wirklich cool. Ne?
War es auch noch ein Fiat
So entspannt
Panda?
muss man erstmal sein. Nee, das war echt ein teures Auto. Also
Krass.
das war schon der Hammer. Nicht? Und das habe ich zu Anfang sehr stark gemerkt, dass die Menschen eben in einer relativ einsamen Gegend wohnen und einander ganz anders helfen, als es sonst üblich ist. Das weiß man ja von überall her, nicht? Da, wo die Menschen wenig insgesamt haben, nicht? Da steht man enger beieinander. Und das ist da auch gewesen. Das fand ich extrem beeindruckend. Er hat nicht mal nach dem Führerschein gefragt. Also, das war schon sehr klasse.
Dieses Grundvertrauen.
Und dann war ich näher so am Grenz. Ja, dieses Grundvertrauen ist einfach toll. Das war dann so ein ganz feines Bio-Restaurant an der Grenze zur Slowakei. Und davor standen irgendwelche Millionen Sportwagen mit slowakischen Kennzeichen. Wo ich dachte so, interessante Gesellschaft. War super teuer, muss man sagen, aber war extrem lecker.
Das ist dann der Ort, an dem du am nächsten aber Tag auch vorbeigelaufen bist, ne?
Da bin ich dann auch vorbeigewandert, genau. Und dachte, man, wenn ich das gewusst hätte, nicht? Weil das Restaurant stand auch nirgendwo auf einer Karte oder so, nicht? Das habe ich natürlich auch immer geschaut, so bei Google irgendwo, nicht? So, was gibt's denn da zu essen, nicht? Nee, das war so, so fein in so einem super winzigen Ort, nicht? Dass das da gar nicht aufgeführt wurde.
Ja, wahrscheinlich nur in dem anderen Führer, nicht in deinem, sondern im Michelin-Führer.
Wahrscheinlich, irgendwie mit den so 3-4 Sternchen oder sowas, genau.
Ja. Aber ich finde, das ist halt eben das, was halt eben solche Reisen und solche Erlebnisse so ausmachen. Ne? Ich meine, das wirst du halt nie vergessen, wie dieser Mann dich da begrüßt hat, genau. Und dir alles übergeben hat. Das ist einfach total cool.
Ja, das war sehr beeindruckend. Nicht? Und ich habe mal in einem Hotel gezeltet. Nicht? Da gab es dann so ein ganz feines Hotel. Das war das Einzige, was auf war im Ort. Da habe ich gesagt, okay, nicht, wenn ihr kein Zimmer mehr habt, dann gehe ich unten an den Fluss zum Zelten. Da sagt so, nee, guck mal, da hinten, da in der Ecke, da kannst du dann unter Maulbeerbaum, Bäumen, nicht, kann ich dann mein Zelt aufschlagen. Nicht? Und das war einfach so draußen sitzen, schicker gedeckter Tisch mit vielen Kellnern dabei und Angus-Steak zum Abendessen. Nicht super schick. Und dann gehst du ins Zelt.
Ja, das und ist das ist die Nummer, wo du halt in der Personaltoilette dann duschen durftest.
Genau. Nicht, dann so, okay, nicht, weil Zimmer waren alle vergeben.
Da gehst du nach einem langen, anstrengenden, heißen Tag stinkend in so ein Edelrestaurant und die begrüßen dich, die bedienen dich und so weiter und sagen dann am Ende noch, ja, ich kannst dir dein Zelt hier aufbauen. Richtig cool. Macht übrigens 85,60 €.
Genau. Das war kostenlos, aber das Frühstück am nächsten Morgen, das hat auch eine ordentliche gekostet.
Ja. Ne. Aber das ist schon ja, cool. Das sind solche Erlebnisse, die man halt, wie man jetzt halt eben auch merkt, halt mitnimmt und die in Erinnerung bleiben. Und ich meine mich zu erinnern, dass diese Erlebnisse auch alle ziemlich dicht gefolgt am Anfang stattgefunden haben. Und
Das ist genau der Punkt.
In dieser Region, die halt eben so, so weit entfernt von allem ist, so abgelegen von allem ist.
Ja, das ist ganz genau richtig, weil wenn man ich bin ja nachher in die Dolomiten reingegangen und da hast du die Infrastruktur, da wissen die Leute mit Touristen umzugehen, nicht? Da ist alles ganz klar und vorher ist es halt nicht so. Nicht? So eine kleine Anekdote noch dabei, nicht? So abends in so einem Weinanbaugebiet, da hat dann, habe ich gefragt, sag mal, habt ihr irgendwo ein Hotel? Ja, da vorne, nicht? Da war kein Schild rein, kein gar nichts, also das konnte man gar nicht erkennen als Hotel. Und dann habe ich da die Frau gefragt, was es denn kosten würde. Und die hat mir irgendwie so einen Mondpreis genannt, nicht? Weil das dann so für ganz besonders schicke Wein-Events dann dort gemietet werden konnte. Habe ich gesagt, oh, tja, ist zwar nett, aber das ist mir zu teuer, ich gehe da mal weiter. Und dann war der Gärtner, ne? Der Gärtner zog dann, ne, freie Oberkörper, kam dann ran und sagte, ja, lass uns mal drüber sprechen. Nicht? Das war der Chef der Veranstaltung, der Besitzer, nicht? Der einfach Lust hat, ein bisschen Garten zu machen. Mit dem habe ich dann mal den Preis halbiert, so im netten Gespräch. Und dann war das natürlich ein sehr schickes Hotelzimmer und abends dann mit bestem Wein, mit Blick auf die Alpen. Das war schon toll. Und sowas kannst du natürlich nur machen, wenn du in einer Ecke bist, wo man da ganz anders und entspannter umgeht. Hm. Also wo die Leute aber noch dichter dran sind am echten Leben irgendwie. Ja. Das war schon auch sehr nett.
Gab es nicht auch einen Ort, wo du irgendwie reingekommen bist, der irgendwie halb tot war? Es war nichts los, es war heiß, es ist mittags gewesen und du eine Frau an der Haustür oder so angesprochen hast und gefragt hast, wo man übernachten kann und sie irgendwie die Nachbarin angerufen hat, die das Gemeindehaus dann für dich aufgesperrt hat und dir dann einfach einen Schlüssel gegeben hat oder so?
Ja, das war Prosenico. Also der Ort sah komplett tot aus, war gar nichts los. Und dann saß so eine ältere Frau auf dem Balkon und dann so hochgerufen und dann so mit Zeichen gemacht, also mit, ich kann kein Italienisch, nicht, deswegen so ein bisschen mit Zeichen, Übernachtung. Und dann kam aus einem Nachbarhaus plötzlich eine Frau raus, gab mir einen Schlüssel und zeigte auf so ein Haus und sagte, guck mal da hinten, da kannst du übernachten. Und das war erstmal eine alte Schule, dann war es ein Gemeindehaus und im Keller war so eine riesige Küche, weil Essen hatte ich auch nicht mehr, klar. Nicht? Das Restaurant hatte natürlich an diesem Tag auch Feierabend, nicht? Also war Ruhetag. Das ist echt immer klassisch. Und ja, da war noch so eine Packung Spaghetti und irgendwie ein bisschen Tomatenkram und schon hatte ich was zu essen. Und sie kam abends noch mit einem Bierchen vorbei, was ich auch sehr, sehr schön fand. Nicht? Und solche Sachen passieren dann in solchen Ecken. Nicht? Oder nicht der erste große Berg, den es gab, das war der Mount Matajur mit 1600 Metern. Auf dem Weg nach oben habe ich dann so kleine Kinder beim Fußballspielen beobachtet. Und dann sind die los und ich bin in die gleiche Richtung gegangen. Und dann waren die wohl bei der Oma untergebracht. Und dann sagte die Oma so, ja, komm mal rein, kannst du ein Bierchen trinken. Und da habe ich so gedacht, also es ist total heiß. Ich habe hier noch 1000 Höhenmeter vor mir. Wenn ich jetzt ein Bier trinken würde, das wäre ja echt unsinnig, so rein so sportphysiologisch. Und dann habe ich gedacht, geil, ich will jetzt ein Bier, und zwar ein kaltes. Das hat mich sehr lange nach vorne gebracht dann auch. Das war wirklich gut. Ne.
Ja.
Ja, und das ist nicht, das sind genau solche Sachen, die in so einsamen Gebieten passieren.
Aber ich erinnere mich jetzt an den Rest deiner Reise, so wenn du halt nach den Dolomiten, da ist das halt eigentlich seltener passiert, ne? Oder eigentlich auch gar nicht mehr so richtig passiert, ne?
Also tendenziell gar nicht, ja. Nicht. Also das einzige Weise noch nicht war von der Martin-Busch-Hütte, nicht, die ist im Ötztal oben bei Wendt, nicht, wo ich dann erzählte, weil da fragte jemand, wo ich denn herkommen würde, und da war ich nun schon fast durch, nicht, da war ich schon über 700 Kilometer gegangen, wo dann die Wirtin sagte, so, und jetzt hier, jetzt trinken wir erstmal ein, und dann musst du mal genau erzählen, nicht, sowas passiert dann auch mal natürlich, aber solche Dinge mit den Menschen, die so vor Ort wohnen, das war wirklich nur in der Ecke,
ja.
Nicht. Und ich will nicht sagen jeden Abend, aber jeden zweiten, das war schon toll.
Ja.
Das war schon toll.
Ne? Das ist schon echt super. Ich vorhin, weil wir darüber gesprochen haben, über diese Orte in Italien, die dann so leer sind, das ist tatsächlich auch echt so ein Phänomen. Ne? Ja. Also, dass wenn mittags im Sommer, dass dann einfach alles tot ist, weil es einfach auch so heiß ist. Und da möchte ich halt eben kurz auf die Zeit sprechen und springen. Von wann bis wann bist du unterwegs gewesen? Wann waren die 2 Monate?
Das war im Mai und Juni. Warte mal, ich rufe.
Ja, sieh mal an, ne? Also Mai und Juni.
Man muss wieder da. Juni, Juli, so ganz grob. Genau, weil der Schnee muss ja schon weg sein. Also ja. Juni, Juli war der Zeitraum. Ich war irgendwie Ende Juli dann wieder zurück oder dann in Oberstdorf.
Ja, aber du warst dann Anfang Juni in Triest und
ja, genau,
das ist halt auch schon echt so heiß gewesen, ne? Und das wird ja wirklich immer schlimmer.
Ja. Ja, damit hatte ich auch nicht gerechnet, dass es so heiß wird da. Aber genau so war es und das hilft dann ja nichts. Nicht? Und dann habe ich versucht, in jedem Ort, die haben dort ja sehr viele Wasserstellen in den Orten, darauf darf man sich nicht verlassen natürlich, man muss immer ausreichend mittragen, aber meistens hatten die Wasserstellen auch tatsächlich Wasser und das war natürlich immer ein Traum. Nicht? Also kaltes Wasser aus einer frischen Quelle, bei einer Wanderung, das ist schöner als der beste Shampoos.
Ja. Du hast gesagt, du hast nur diese Flüssigkeit dabei gehabt, ne? Du hast jetzt keine Kohletabletten oder sonst was gehabt fürs Wasser, wenn du halt auf der Wanderung selbst irgendwo dir Wasser abgezapft hast.
Ja, ja. Und das hat funktioniert. Also so eine 3 Liter Wasserblase, das darf man nicht vergessen, das ist auch schon ein ganz schönes Monster.
Ja, ne? Klar,
das ist voll. Schon ganz schön viel. Nicht, also sowohl vom Gewicht als auch vom Volumen her. Aber die hat gereicht und ich habe, glaube ich, nur zweimal den extra 2 Liter Wassersack mitgenommen. Nicht? Und das in der Regel da, wo ich wusste, ich würde abends irgendwo übernachten, entweder mit Zelt oder mit in einem leerstehenden Haus. Also die haben da auch Hütten, die dann offen sind, wo man einfach so reingehen kann. Und da würde ich eben das Wasser dann brauchen, ne? Und wenn ich das rechtzeitig vorher wusste, dann habe ich mir auch immer noch mal so ein bisschen so eine Hopfen-Kaltschorle, ne, so mit dann eingesteckt, irgendwas Leckeres abends zum Trinken, was ja auch immer ganz schön ist, und das hat dann in der Regel gereicht.
Das ist dann die große Belohnung nach einem langen, heißen Tag, neben der Dusche, ja. wenn es sie überhaupt eine gab.
Genau. Ja, genau, genau.
Wir haben ja so schon viel über diese besonderen Begegnungen gesprochen. Gibt es eine Etappe, die als besonders herausfordernd in Erinnerung geblieben ist?
Also ich hatte da unten zweimal Gewitterstürme. Und ich würde sagen, das war dann auch schon die große Herausforderung, weil gar nicht das Gewitter selbst, da war ich immer rechtzeitig irgendwo so, dass ich da nicht weggespült worden bin, aber da sind einfach häufig Wege weggespült worden und das galt ja dann auch für den nächsten Tag. Und das war schon eine Herausforderung und ich hatte einmal eine Flussüberquerung, was normalerweise einfach eine Furt gewesen wäre. Nicht? Furt bedeutet, das Wasser ist flach, du kannst da durchgehen, kein Problem. Aber nach einem Starkregen, Gewittersturm in den Alpen ist so eine Furt halt auch mal gern einen halben Meter hoch. Und ich musste da aber durch, das war völlig klar. Und was ich irgendwie vergessen hatte, die letzten Flussdurchquerung habe ich immer mit Fahrrad gemacht. Damit Vollgas rein und dann geht das schon irgendwie. Aber zu Fuß, das war mir nicht ganz klar, ist, dass dieses Wasser von oben einfach nicht nur große Brocken, sondern auch ganz viele kleine Brocken mit sich runterspült. Und das so auf 10 Meter Breite, das ist echt schmerzhaft. Und wenn man da dann in ein Loch treten würde, dann ist es schnell vorbei. Nicht? Das war eine echte Herausforderung, muss ich sagen.
Naja, da darfst du nicht umklinken, weil das ganze Wasser, was ja von oben kommt, das drückt dich ja weiter runter. Und
das hat eine unendliche sehr Geschwindigkeit. Ja, das war schon eine Herausforderung. Nicht? Oder ich hatte auch eine Etappe von deutlich über 30 Kilometer im Resiertal, total einsam und eine lange, auch schöne Strecke. Aber wenn du so 30 Kilometer hoch und runter gehst und das bei 30 bis 40 Grad, das ist schon krass. Nicht? Also da war klar, nicht, das muss ich so nicht nochmal haben. Nicht? Dann lieber irgendwie eine kurze Etappe, wo ich sagen würde, Mensch, das reicht ja gerade mal bis zum Frühstück, dann bin ich ja schon da. Aber dann besser so einteilen als so ganz lange Etappen, wo am Ende dann die Frage ist, so in welchem Zustand erreicht man denn das Ziel? Mhm. Natürlich erreicht man das Ziel. Nicht? Also wenn man einigermaßen fit ist und mental gut drauf ist, dann erreicht man das Ziel schon. Aber das geht schon auf die Knochen, das muss man sagen.
Ist ja aber auch niemandem geholfen, wenn man halt sich da so durchboxt und am nächsten Tag einen Pausentag einlegen muss, weil man sich halt so abgerackert hat am Tag zuvor. Sind die Strecken im Durchschnitt gewesen?
Also ich würde sagen, immer so um die 20 Kilometer. Ich gucke gerade einmal so durch meine Liste. Ich glaube, irgendwas mit 30 war das längste. Und das kürzeste war, ich glaube mal 9 oder so. Ne? Mhm. Also der Schnitt war immer so zwischen 15 und 22. Das ist so die Größenordnung gewesen.
Mhm. Je nach Höhe das und Terrain Alpen, braucht man halt aber auch ein paar wenige Stunden oder halt auch einen ganzen Tag, ne?
Das können mal locker 10 Stunden sein, ja. Also gerade so diese lange Strecke hier, nicht? Cassera Canin war das Ziel, sehe ich gerade hier, nicht? Das sind schon 12 Stunden gepflegt, nicht? Und dann hast du nicht viel Pause gemacht zwischendurch.
Ja, das ist wie beim Radfahren, ne? Das haben beide Sportarten so gesehen gemeinsam, dass je nachdem, wie steil es ist, eine kurze Strecke halt auch einfach mal einen ganzen Tag dauern kann.
Ja, so sieht das aus, genau. Ja. Aber das ist ja auch das Schöne, ne? Und das war ja das Überraschende dabei, da solche Sachen dann zu erleben. Nicht? Aber da war klar, ich hatte in der Cassera Canin einen wunderschönen Sonnenuntergang über dem Resiertal gehabt, das war echt ein Traum. Und trotzdem war klar, das nicht wieder. Ja. Also das war zu toll.
Ja, klar. Ist das auch einer dieser unvergesslichen Momente, so nach so einem langen Tag es geschafft zu haben? Oder gibt es noch einen anderen oder mehrere, an die du gerne zurückdenkst? Also wir haben ja schon so viele angesprochen hier, aber Was sind denn noch so für Momente, an die du gerne dich zurückdenkst? Weil vor allem in der zweiten Hälfte der Wanderung haben wir bisher noch relativ wenig eigentlich gehört. Weil landschaftlich natürlich ganz toll, aber menschlich, was eine Reise ja ausmacht oder so ein Erlebnis, eher mittelmäßig.
Mittelmäßig. Das war schon okay so, weil als nächste große Station kam dann die Dolomiten.
Ja.
Die Dolomiten sind ein totaler Traum. Ich habe das beste Wetter gehabt. Und kam durch das Donnertal, das ist ein ganz einsames Tälchen, und das aber direkt kurz vor dem Ante Moia, ich glaube, das sind da, was natürlich eine super Touristenattraktion ist, nicht? Das ist eine wunderschön gelegene Hütte an einem wunderschönen Bergsee, nicht? Und dann kam ich von kaum Wanderer in eine Schlange bis zum Pass hoch. Hm. Also völlig schräg. Nicht? Das heißt, die Landschaft da in den Dolomiten war der Hammer. Das war schon wirklich sehr beeindruckend. Und dann triffst du ja viele Wanderer, nicht? Triffst viele Menschen, mit denen du gerne klönst, weil sie halt eben auch wandern unterwegs sind. Aber das ist eben was anderes, als wenn du Einheimische in ihren Behausungen triffst. So. Nicht? Vorher fällt mir dabei ein, war ja noch die Marmolada.
Mhm.
Oder Marmolata auf Deutsch, ne? Das war insofern da sehr spannend, weil es in dem Jahr, das war ja vorletztes Jahr, da war ja dieser große Gletscherabbruch in der Marmolade, irgendwie 11 Tote, nicht? Wo einfach so ein Stück vom Gletscher rausgebrochen ist. Und da war ich genau in dieser Ecke gerade, nicht? Da war ein Radrennen hier, nicht? Am Passo Giau. Und deswegen waren da ein paar Hubschrauber unterwegs und ich dachte, ja, die Hubschrauber fliegen alle durch die Gegend, weil das Radrennen da ist. Und tatsächlich waren das die Rettungseinsätze dann auf der Marmolada.
Okay.
Das war ein sehr großes Drama, nicht, wo ich dann auch abends in der Kneipe gefragt worden bin, wo ich denn längst gegangen sei. Und die mir dann erst erzählten, was da passiert war. Nicht, das war ein Drama, was über viele Tage da passiert, dann Thema war. Nicht. Nicht, aber selbst da, doch, es gibt da eine sehr schöne Geschichte. Ich habe nämlich tatsächlich einmal mein Ladekabel vergessen. Und das Ladekabel zu vergessen, wenn man mit dem Handy auf die Navigation angewiesen ist und so, das geht natürlich nicht. Und auf dem Pordoi-Pass, da kann man natürlich kein Ladekabel kaufen. Und ich kann nicht einfach mal schnell wieder runterlaufen und wieder hochlaufen. Das ging natürlich nicht. Und da habe ich dann über verschiedene Wege einen Mitarbeiter kennengelernt, der dort für die deutsche Kriegsgräberfürsorge, für die Friedhöfe dort zuständig war. Und der sagte, weißt du was, ich bin früher auch so viel gewandert, habe da immer mal jemanden gebraucht, der mir geholfen hat, und jetzt brauchst du einen, der dir hilft, und ich helfe dir jetzt. Dann ist er mit mir mit dem Auto runtergefahren, hat das Ladekabel geholt, irgendwie 15 Kilometer oder was, nicht, und wieder zurück. Das war natürlich da auch super.
Ja.
Also ich sag mal, in der Not findet man auch Leute, die sagen, du, ich kenne da einen und der kann dir da helfen.
Ja, ja. Aber das ist schon cool, also dass man da
ja
einfach auf die Leute so setzen kann, ne? Ich finde auch diese Nummer mit dem Gletscherabbruch, das ist auch so irre, ne? Wenn du da halt so langläufst und einfach nicht in dem Moment nicht mitbekommst, was um dich herum gerade passiert, und du dann erst später merkst, wow, also erstens, wer weiß, hättest du irgendwie deinen Plan geändert oder sonst was, hätte es die Möglichkeit gegeben, dass du da langgelaufen wärst und solche richtig. Geschichten. Also das ist einfach echt
ganz genau
Glück im Unglück so gesehen. Und also ich bin schon oft Teil, nicht oft, aber schon ein paar Mal Teil solcher Katastrophen irgendwie gewesen, also indirekt halt irgendwie dran beteiligt gewesen. Und das macht schon auch so ein bisschen was. Da sitzt man abends schon so ein bisschen unruhig da und überlegt, was da gerade alles so passiert ist. Und ist man froh, dass man noch da ist und alles mitmachen kann und einfach am nächsten Tag weiterlaufen kann.
Ja. Und man muss immer den nächsten Schritt sich genau anschauen.
Ja.
Nicht? Also es ist einfach, nicht, man muss einfach dauernd konzentriert bleiben. Und das darf man bei so einer Wanderung nicht vergessen. Nicht? Ja. Es ist, also das hat auch was ja mit einer hohen Konzentrationsfähigkeit zu tun. Nicht? Weil wenn du den nächsten Tag nicht gut drauf bist, dann solltest du keinen Weg gehen, der besonders schmal ist. Ja. Also da muss man schon gut aufpassen und sich gut kennen, damit einem sowas nicht passiert.
Ja,
nicht? Absolut. Nicht? Und bei dem Gletscherabbruch, nicht? da sind Profis ums Leben gekommen. Nicht? Damit hat überhaupt keiner gerechnet. Es war sehr lange sehr warm gewesen. Nicht? Deswegen war klar, passt mal ein bisschen auf da oben. Aber dass so ein riesiges Stück aus einem Gletscher herausbricht, das gab es da noch nie. Hm. Und entsprechend, ich glaube, es da auch entsprechend viele Todesopfer dann.
Ja. Ja. Ein bisschen später bist du ja dann in die Dolomiten gekommen, und das fand ich richtig cool, weil ich habe da das ein oder andere habe ich erkannt. Tirsa Alpe zum Beispiel, das ja. Schlernhaus da oben, ich finde es halt krass Leitenhütte, Tirsa Alpe und Schlernhaus, und ich lieb's da einfach. Das ist einfach so toll, da oben zu sitzen und
ja.
auf diese Landschaft zu schauen.
Aber wenn du von der Tiersa-Hütte, nicht, da bin ich ja runtergegangen. Aber wenn du da jetzt hochgehst, dann landest du bei dieser Grasleitenhütte.
Ja.
Und dieses Tal, dieser Talkessel da, das ist natürlich eine unglaublich angsteinflößende Etappe ja. gewesen. Also toll.
Ja.
Nicht? Also wunderschön, nicht? Ganz tolle Landschaft, faszinierend da. Ja. Nicht? Und da ist es natürlich auch entsprechend voll, ist klar.
Voll.
Nicht? Aber dann kriegst du ordentlich was Leckeres zu essen mittags, nicht? Also ja. nicht? Ganz klar. Nicht? Und das Schlernhaus. Da war ich sehr überrascht von dem Wechsel. Wir waren noch in Italien, ne? Darf man ja nicht vergessen, nicht? Und da ist also 1000% Deutsch zu sprechen, nicht? Da, also das ist schon, das fand ich schon wirklich sehr krass, diesen Wechsel da. Und der Blick auf das Schlernhaus von dem Hausberg dort aus rüber in den Rosengarten. Also das ist ein Blick, nicht? Also der ist natürlich sicher tausendmal schöner als das, was man zu Anfang so einer Reise erlebt. Aber da sitzen eben dann auch noch 300 andere essen und gucken und so.
Also während du vorher halt eben auch grandiose Erlebnisse und Aussichten gehabt hast, hast du die halt hauptsächlich meistens für dich alleine gehabt, und jetzt bist du halt im Massentourismus gelandet, ne? Und der begleitet dich von dort bis nach Oberstdorf eigentlich die ganze Zeit.
Ja, also ist auch irgendwie okay, ne? Weil es ist wirklich toll da.
Ja.
Ich habe so eine kleine, ja, das musst du einfach sagen, ne? Also das, ne, das ist nun mal so. Und ich habe ja nach den Dolomiten kam dann der Meraner Höhenweg, den ich dann zum Teil gegangen bin.
Ja.
Auch ein wunderschöner Abschnitt, nicht, wo ich auch sage, ja, den gesamten Meraner Höhenweg, den gönne ich mir auch nochmal. Nicht, weil Stubaier Höhenweg hatte ich schon mal, das waren auch 12 Tage, glaube ich, am Stück. Auch wunderschön. Und der Meraner nochmal ganz anders, aber auch super ausgebaut mit tollen Attraktionen, muss man sagen. Also was man da sehen kann, ist wirklich beeindruckend. Und das ist dann so quasi aus dem Schnalztal raus, und dann geht es nach Vernagt. Und Vernagt hat einen wunderschönen See in einer wunderschönen Farbe. Also bei gutem Wetter sollte man da auftauchen. Und dann geht schon hoch Richtung Ötztal.
Mhm.
Und da oben ist dann auch das Ötzi-Denkmal.
Ist das über den Reschensee dann?
Das wollte ich mir unbedingt noch anschauen.
Oder vorher?
Nee, das vorher auch, ab? Nee, also du gehst hoch zur Similaunhütte.
Ja.
Nicht, also von Vernagt hoch zur Similaunhütte. Und von der Similaunhütte sind es dann, ich glaube, noch mal eine Stunde oder so. Nicht, nach links ab. Ein bisschen mit Klettern, ehrlicherweise. Dann war ich auch überrascht. Kein Spazierweg. Und das Ötzi-Denkmal, das muss ich mir unbedingt mal angucken, weil ich ja ganz viel im Ötztal war und da auch mein Lütter damals ganz oft im Ötzi-Dorf da gespielt hat und sich dann alles so angeeignet hat, wie man früher dann so aus Stein dann irgendwelche Beile gehauen hat und sowas. Nicht? Und deswegen wollte ich unbedingt da mal hoch zum Ötzi-Denkmal. Und ich war da ganz alleine. Da war keiner. Nicht? Das kann dann natürlich auch passieren, nicht? Weil das eben nicht auf der glatten, geraden Strecke liegt.
Ja.
Die Similaunhütte, die liegt auch am E5, nicht? Der europäische Fernwanderweg, der, ich würde mal sagen, die mit Abstand am häufigsten begangene Alpendurchquerung ja auch darstellt. Und den Weg bin ich quasi entgegengegangen. Nicht? Der E5, die Alpenüberquerung, führt von Oberstdorf irgendwie nach Meran. Da gibt es auch 7 verschiedene Routen, die man da so gehen kann.
Aber das ist ja auch die bekannteste Route.
Aber die Hauptroute, ne? Geht dann darüber. Ja. Das ist die bekannteste. Ja. Und davor hat es mir so ein bisschen gegraut, ehrlicherweise, weil ich ja quasi dem Trek entgegengegangen bin. Das war der letzte Abschnitt der Via Alpina. Und am Ende muss ich sagen, war gar nicht so schlimm. Nicht? Also dann hast du halt die Wandergruppen, die dir entgegenkommen. Und das passiert auch ein paar Mal am Tag. Aber abends konnte ich nachher, will ich jedem erzählen, welche Route, wo, welches Taxi fährt, welchen Bus man nutzen kann, auf welchem Tunnel man verzichten könnte und so weiter. Aber da war es natürlich dann voll. Aber ich finde, dass der E5 trotzdem eine echte Herausforderung ist. Das ist kein Spaziergang. Mhm. Ich habe früher mal gedacht, der E5, da geht irgendwie jeder rum, das ist total langweilig, das muss man nicht machen. Nee, das stimmt nicht. Also die sich da durcharbeiten, das ist auch schon eine Herausforderung, das muss man sagen.
Wie ist das halt auf dem gewesen, in puncto Unterkünfte vorbuchen?
Ja, also ab Antamoia, also ab den Dolomiten, war klar, man muss mindestens einen Tag vorher die nächste Hütte anrufen. Ja. Sonst hat man keine Chance. Nicht? Das galt also wirklich für, das galt für alle Hütten, die dann da waren.
Das dachte ich mir,
natürlich, klar, ich habe einen DRV-Ausweis. Ja, ich habe einen DRV-Ausweis und dann würden die einen ja schon unterbringen. Aber das macht ja keinen Spaß, nicht? Wenn du dann in der Küche übernachtest und da 3 Stunden Schlaf hast. Nee, ich habe dann immer versucht, vorher anzurufen. Und das hat, also bei 1, 2 Hütten war es mal schwierig. Dann bin ich denen ein bisschen auf die Nerven gegangen. Hat dann ein bisschen öfter angerufen, habe gesagt, sag mal, aber irgendwie so ein kleines Bettchen um die Ecke, da sagt doch immer einer ab bei irgendwelchen Wandergruppen. Und das hat eigentlich auch immer geklappt. Und ich bin am Ende, das ist so ein Zweigweg gewesen, über die Kaunergrat-Hütte gegangen. Das fand ich deshalb interessant, weil das eben nicht mehr der E5-Weg ist, sondern so ein bisschen abweicht. Die Kaunergrat-Hütte ist die, wo ich bei 2800 Metern gezeltet habe. Und das ist ein krasser schwarzer Weg. Nicht? Das kennt man ja vom Skifahren, nicht? Diese Einteilung. Das gilt für Wanderwege ja auch. Und das war eine Herausforderung. Aber dadurch war natürlich auch fast nichts los. Nicht? Also da kann man als normaler Wanderer nicht mehr gehen. Nicht? Aber das war auch schön. Nicht? Und ja, und da kam das Thema Trittsicherheit und alpine Erfahrung echt. Die war da zwingend nötig. Hm. Und deswegen kam ich dann erst später wieder auf den alten E5.
Okay, und du bist ja, wir sprechen ja jetzt aber auch schon wirklich von den letzten Metern auf deiner Wanderung bis nach Oberstdorf. Und jetzt so zum Schluss, was war das für ein Gefühl, nach 2 Monaten da anzukommen, wieder, also über die Grenze zu laufen, in Oberstdorf anzukommen?
Ja, das ist sehr speziell gewesen, weil diese Wanderung ist ewig lang, nicht? Leute sollten das eigentlich kennen und dann habe ich in Oberstdorf mal nachgeschaut, wie sieht denn das Zielfoto da aus, nicht? Also was gibt es denn in Oberstdorf, wo groß draufsteht, du hast es geschafft, die Via Alpina bist du durchgegangen? Gibt's da gar nicht. Das heißt, die haben gar keine Ahnung davon. Die wissen gar nicht, dass dieser Wanderweg da aufhört. Deswegen war das in diese Richtung egal. Nee, ich habe es genossen, diesen Weg zu gehen, weil den kannte ich dann auch schon den Rest, nicht? Von der Rappenseehütte, da ist da oben eine wunderschöne Tour hier zum Heilbronner Höhenweg und so, die führt auch an dieser Hütte dann vorbei. Und da runter zu gehen. Und das war für mich so ein Auslaufen, nicht? Weil wenn man Richtung Oberstdorf runtergeht, da geht man irgendwie, weiß ich nicht, 1000 Meter runter, nicht? Bis man dann in Richtung Oberstdorf einigermaßen waagerecht oder eben gehen kann. Und da ich Oberstdorf schon kannte, wusste ich, wo mein Ziel ist. Nicht? Und da ist vor der Touristeninformation, da gibt es dann dieses ganz große Schild, wo Oberstdorf steht, oder das ist so, die Buchstaben sind da so, stehen da so auf der Rasenfläche. Und das war für mich mein Ziel. Und dann habe ich mich da hingesetzt, habe einen gebeten, sag mal, kannst du mal ein Foto von mir machen? Das war's. das war gar nicht so spektakulär, ehrlicherweise. Ich habe mir dann noch 2 schöne Alsterwasser da gegönnt. Und das war's. Also die Frage ist immer, ja, was ist das für ein Gefühl, wenn man nach einer langen Reise ankommt? Ich bin ehrlicherweise schon ganz oft auf langen Reisen gewesen und angekommen. Und es ist ja für einen selbst immer sehr spektakulär. Ich weiß, ich bin da von Nairobi mal nach Kapstadt gefahren mit dem Fahrrad. Das ist einfach, das waren bis dahin, glaube ich, 9000 Kilometer oder sowas. Das ist geil, aber es interessiert ja keinen anderen. Insofern ist das schön, da reinzufahren und dann ein schönes Pilz abends zu trinken und das ist dann okay. Ich fand es schade, dass es zu Ende war. Ich hätte, wär gern noch weiter gewandert, weil die Kondition stimmt da natürlich. Und die Landschaft ist grandios, nicht so, dass ich mir sicherlich irgendwann die rote Via Alpina, die komplett dann rüberführt über den ganzen Alpenbogen, sicher mal vornehmen werde, aber dazu braucht man immer noch ein halbes Jahr Zeit.
Ja.
Nicht? Und dann muss man gucken, wie man das mit Familie und mit der Arbeit und so weiter zusammenkriegen kann. Nicht? Aber ich habe unendlich viel gesehen auf dieser Strecke und diese Alpenübergänge war, wie gesagt, das, was mich am meisten beeindruckt hat. Und das zeigt auch, dass man immer wieder neue Ecken da unten entdecken kann. Dass das nie zu Ende ist. Ich weiß, ich habe mal so eine Weltreise mit dem Fahrrad gemacht und da haben alle gesagt, Mensch, du hast so viel gesehen, ist so ganz toll. Und da habe ich gesagt, also ehrlicherweise geht's mir so gar nicht, sondern ich weiß jetzt, was ich alles nicht gesehen habe. Ich weiß, welchen winzigen Ausschnitt ich gesehen habe.
Aber das wissen alles, das wissen nur Reisende. Dieses Gefühl kennen nur Reisende, dass wenn du halt viel reist, deine Liste nur noch länger wird statt kürzer.
Genau. Man ist selbst davon gar nicht so beeindruckt, weil man eigentlich nur weiß, was man alles noch nicht gesehen hat. Und dann wird die Liste länger, genau.
Ja.
Insofern, ich bin tatsächlich auch den nächsten Tag aus Oberstdorf dann wieder Richtung.
Ja, du bist dann ziemlich schnell wieder zurück und dann war das Projekt quasi ad acta gelegt, im Kopf zumindest so ein bisschen. Nee, für die Beine ad acta gelegt, für den Kopf noch nicht, weil dann fing ja das Buchprojekt an, was du ja wirklich. Das finde ich halt nämlich so irre, weil ich habe das so durchgelesen und ich habe gestern noch mit Florian telefoniert, der mir mit dir das Vorgespräch und alles gemacht hat. Und habe ich gesagt, das ist so krass, weil der Michael hat jeden Tag aufgeschrieben, jede Etappe und super detailliert. Und das ist halt eben das Coole. Ich habe ja auch vieles jetzt auch zitiert und ich erinnere mich noch an vieles, was du so geschrieben hast. Du hast diese Seiten mit unglaublich viel Wissen und Inhalt gefüllt. Und das fand ich halt total irre. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Sehr schön, das freut mich, ja.
Ne. Also das ist genau die
Art und Weise, ne? So also immer ein paar Shanties reinpacken, also immer ein paar Anekdoten mit reinschreiben, weil es so toll ist, nicht? Und jede Reise wird anders sein, nicht? Nur man sollte vorher wissen, auf was man sich einlässt, weil viele Strecken auf dieser Via Alpina, die waren gerade zu Anfang schwer zu finden, weil sie überhaupt nicht mehr ausgeschildert waren, zum Teil auch zugewachsen waren an einigen Stellen. Und zum anderen so steil waren, also jeder steile Berg, der irgendwie in der Nähe war, über diesen Berg ist die Via Alpina geführt worden. Das hatte schon komische Auswüchse manches Mal. Und man muss einfach wissen, dass man körperlich fit sein muss für so eine Strecke.
Ja. Also ich glaube, dass die meiste Fitness von alleine durch diese Langstreckenwanderung, aber man sollte halt eine Grundfitness am Anfang haben, vor allem weil es halt einfach so schnell so hoch geht, ne?
Ja, unbedingt. Also man muss wissen, auf was man sich einlässt, nicht? Und deswegen sollte man vorher unbedingt mehrere Alpenaufenthalte schon mal gemacht haben.
Ja.
Nicht? Weil wenn du so, du kennst das nach Santiago de Compostela, den Weg, den kann jeder gehen. Das ist zwar auch lange, aber ist es nicht gefährlich. Und wenn du so steile Sachen mit steilen Sachen zu tun hast, das ist schon eine andere Hausnummer.
Ja, und vor allem Wege gehst, wo halt nicht der nächste Wanderer halt irgendwie nur ein paar Minuten oder ein paar Stunden entfernt ist, sondern im schlimmsten Fall Tage oder Wochen, ist es halt eben wichtig. Michael, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute, dass du dir die Zeit genommen hast und das mit uns geteilt hast für dieses unglaubliche Abenteuer. Das Buch haben wir natürlich in den Shownotes verlinkt und ich bin gespannt. Ich freue mich auf den Podcast über den Harz. Den nehmen wir bestimmt auch irgendwann mal.
Ich wollte gerade sagen, dass ich habe es nicht vergessen.
Und genau. Alles andere zu dir und deiner Reise haben wir, wie gesagt, verlinkt. Und vielen Dank, dass du das heute mit uns geteilt hast.
Ja, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht, darüber zu erzählen.
Mir hat auch sehr viel Spaß gemacht, zuzuhören. Und ich hoffe, den Zuhörern auch. Und ja, wie gesagt, tschüss und alles Gute.
Ja, mach's gut. Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss.
Das war's für diese Woche. Danke fürs Einschalten. Schau gerne in den Shownotes nach den verschiedenen Links zu Michaels Arbeit und natürlich zum Link zu unserer Nominierung für den Deutschen Podcastpreis. Nächste Woche geht es hier spannend weiter. Abonniere also gerne den Podcast, falls du es noch nicht getan haben solltest. Und liebe Grüße aus Kapstadt und bis bald.